Und wir kommen zur zweiten Stunde mit dem Lesungsabend der Duxer Viertelkultur der November Crime Night. Wir beginnen erneut mit Musik, die sich die Akteure extra für die Sendung gewünscht haben. Gefolgt dann vom zweiten Teil der Lesung.
It's a secret place, though everyone knows about it. In the middle of the city, but hidden in the distance. The house has its own acting, its own rules and its own thoughts. She's a part of it, though she never belongs to anything. Talks to everyone about everything, but no one ever listens. It's the silence which is killing her, and she only trusts the rhythm. She feels sick, wants to show it, but no one ever understands. Scared to die, wants us to know it, but she never complains. An open book that no one's ever read to the end. You wonder what he thinks about, but you don't get to the essence. He needs a navigator, a preparator, a helping hand. He's never on his own, but he feels lonely all the time. Talks to everyone about everything, but no one ever listens. It's the silence which is holding him, and he only trusts the rhythm. He feels lost, wants to see it, but he's caught up in the darkness. Scared to fall, wants us to know it, but all we see is happiness. Talk to everyone about everything, but no one ever listens. It's the silence which is part of them. All that's left is the rhythm.
Thank you. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar, something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you would find. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you would find.
turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but I don't want.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Marabou.
Und weiter geht es mit dem zweiten Teil der Lesung der Duxer Viertelkultur der November Crime Night. Zu Beginn wurden Bücherpakete und Tickets verteilt, die bei einer Verlosungsaktion verlost worden waren. Nach der kurzen Pause stieg Regina Schleheck erneut ein mit einem kürzeren Lesungsteil, gefolgt von Carsten Sebastian Henn.
Wie wahrscheinlich war es aber, dass ein junges Mädchen, das aus protestantischem Haus stammte und Nachfahrin eines im Krieg umgekommenen Juden war, Jahrzehnte nach dem Tod des Erzeugers, ihrer Großmutter, den weder diese noch ihre Mutter noch sie je kennengelernt hatten, einen Rachefeldzug gegen vermeintliche Profiteure von deutschen Verbrechen gegen Juden vornahm? Die Geschichte kam mir immer abstruser vor. Ich musste herausfinden, wie Samira Merten tickte. Am späten Freitagnachmittag rief ich ihre Oma an, sagte, ich wolle Bericht erstatten und von ihr gerne mehr erfahren, fragte, ob ich vorbeikommen könnte. Gerne, jetzt gleich? Frau Merten schien erfreut. Ich habe mich heute auch einmal schlau gemacht. Ich setze gleich einen Kaffee auf. Ach nein, für Sie einen Tee. Keine 5 Minuten später war ich bei Kathleen Merten. Die Tür wurde sofort geöffnet, als hätte sie dahinter auf mich gelauert. Sie grüßte knapp, dirigierte mich durch den Flur und ein riesiges Wohnzimmer auf die Terrasse, hinter der sich ein großer Garten auftat. Auf einem Teakholztisch stand ein Teegedeck. »Schießen Sie los«, sagte sie. »Was haben Sie denn nun herausgefunden?« Ich begann zu erzählen. Sie saß mir gegenüber, die Hände um ihren Becher gelegt. Als sie ihn absetzte, zupfte sie an dem Krägelchen ihres Twinset-Jäckchens. »Entschuldigen Sie, ist Ihnen nicht kalt?« unterbrach sie mich. »Überhaupt nicht«, gab ich zurück. »Ich habe ein gutes Polster auf den Rippen.« Sie erhob sich. »Ich bin sofort zurück.« Eine Minute später setzte sie sich wieder mir gegenüber. Sie hatte ein Tuch um den Hals gelegt und knotete es vorne zu. »Erzählen Sie.« Während ich sprach, nestelte sie an dem Tuch, schien den Knoten fester zu ziehen. Aber irgendetwas irritierte mich an der Haltung. Sie griff mit beiden Händen in die Schlinge und blickte mich an. »Ist etwas nicht in Ordnung?«, fragte ich. »Ich weiß nicht«, sagte sie, »es fühlt sich komisch an.« Dann sah ich, was sie meinte. Das Tuch schien sich selbsttätig zusammenzuziehen. Unwillkürlich beugte ich mich vor. »Machen Sie mal den Knoten auf.« Sie fummelte daran, aber er wurde immer fester. »Ich kriege keine Luft«, japste sie. »Darf ich?«, fragte ich und fasste nach dem Tuch. Soeben hatte es noch leicht und luftig gewirkt. Jetzt schien es die Konsistenz einer Plane anzunehmen, die sich immer enger um den Hals meiner Klientin legte. Ich sprang auf. »Wo ist die Küche? Wir brauchen ein Messer oder eine Schere.« Sie erhob sich ebenfalls, die Finger in die Halstuchschlinge gekrallt, lief sie in Richtung Wohnzimmer, aber ihr Schritt wirkte unsicher, sie wurde langsamer. »Ah!« Ihre Stimme klang gepresst. Sie blieb stehen und wies mit dem Kinn nach rechts, wo die Tür zur Küche war. Ich rannte hinein, riss Schubladen auf, fand eine Haushaltsschere, eine Geflügelschere, ein Küchenmesser, schob die letzten beiden halb in die Gesäßtasche, kehrte zu Kathleen Merten zurück, deren Gesicht zwischenzeitlich rot angelaufen war, setzte die Haushaltsschere oben in ihrem Nacken an und musste alle Kraft aufwenden, damit die Schneiden knirschend in den Stoff bissen. Da ich sie nicht wieder öffnen konnte, versuchte ich es mit der Geflügelschere von unten. Meine Klientin gurgelte. Ich drückte die Kunststoffhebel kräftig zusammen und sah erleichtert, dass der Stoff sich teilte, sodass ich den letzten Streifen mit einem weiteren Zusammenklappen durchtrennen konnte. Die Scheren polterten mit dem Tuch zu Boden. Frau Merten kriegte weiche Knie. Ich fing sie auf und führte sie zum Wohnzimmersofa, auf das sie sich verächzend fallen ließ. »Yes, Maria«, stöhnte sie. »Frau Merten«, sagte ich, »soll ich den Notarzt verständigen?« »Nein, nein«, wehrte sie ab, »alles in Ordnung, das war nur der Schreck, mir ist ja nichts passiert. Danke übrigens, mein Gott, wie gut, dass Sie da waren.« Na gut, dann rufe ich jetzt die Polizei. Nein! Sie legte die Hand auf meinen Unterarm. Bitte nicht! Lassen Sie uns nachdenken. Ich muss das erst einmal verdauen. Wie Sie wollen, sagte ich, setzte mich auf den Sessel ihr gegenüber, zuckte aber gleich wieder hoch, zog das Küchenmesser aus der Gesäßtasche und legte es auf den Sofatisch. Ihre Enkelin, soll ich sie runterholen? Auf gar keinen Fall, sagte sie heftig. Als sie meinen Blick sah, ergänzte sie hastig, sie ist gar nicht da, sie hat übers Wochenende einen Tag um. Warum auf gar keinen Fall? Nun, das war offensichtlich. Wenn dieser Anschlag auf das Konto des Krawattenmörders ging, wie war er ausgerechnet auf sie gekommen? Wenn das Konzept dieses Wahnsinnigen tatsächlich war, Verbrechen aus dem Dritten Reich an Nachkommen der Täter zu sühnen, war sie definitiv das falsche Opfer. Aber sie mochte den Täter oder vielmehr die Täterin kennen, der es möglicherweise nicht verborgen geblieben war, dass sie begonnen hatte, Nachforschungen anzustellen und die Zugang zu ihrem Schrank und ihren Tüchern hatte. Samira. Frau Merden hatte mich beobachtet. Sie sagte, ich glaube, Sie denken in die falsche Richtung. Warum sollte meine Enkelin mich umbringen? Was sollte sie mit dieser Mörderbande zu schaffen haben? Was wusste Gattin Merten denn, in welche Richtung ich dachte? Ich blickte mich um. Gibt es was zu erben? Sie errötete. Ja, natürlich, aber das kriegt sie doch sowieso. Warum sollte sie mich dafür ermorden, mal abgesehen davon? Warum diese anderen Leute umbringen, das passt doch nicht zusammen. Stimmt, sagte ich. Das macht keinen Sinn. Wir schwiegen. Bis in die Stille vom Flur her ein Geräusch drang. Ein Schlüssel wurde ins Schloss gesteckt. Frau Merten zuckte zusammen. Samira? Das kann nicht sein, flüsterte sie. Bitte, sie darf sie nicht sehen. Schnell, hinter das Sofa. Ich hechtete lautlos hinüber und kauerte mich hinter die Rückenlehne, horchte, Schritte im Flur. Kathleen? Eine Männerstimme. Die Angesprochene stieß einen Laut aus, den ich nicht recht deuten konnte. Überraschung, Erschrecken. Die Schritte kamen näher. Was ist das? Der Mann musste in der Mitte des Wohnzimmers angekommen sein, wo das zerschnittene Tuch und die Scheren lagen. Du warst das, krächzte Kathleen Merten. Wer war du? Da sie unmittelbar vor mir saß und er sie mit größter Sicherheit anguckte, wäre es nicht sonderlich schlau gewesen, über den Rand zu lauern. Jo. Komm. So, ich freue mich jetzt sehr, meinen Kollegen Sebastian Henn auf die Bühne zu bitten. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen, deswegen mussten wir uns eben gerade erstmal wieder ein bisschen verquatschen. Und Sebastian hatte in der Zeit einen Höhenflug, einen großartigen Höhenflug hingelegt. Komm.
Ja, schönen guten Abend. Zum Schluss kommen jetzt hier die harten Alkoholiker. Rum oder Ehre, mein neuester Krimi. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber meine erste Begegnung mit Rum war Rum-Cola. Und das war keine schöne Begegnung. Also vielleicht am Anfang schon, ne, aber das war ja so süß, ich habe gar nicht gemerkt, was ich getrunken habe. Am nächsten Morgen dann schon. Und dann haben Rum und ich lange Jahre echt einen großen Bogen umeinander gemacht. Und ich habe Wein getrunken, ich habe bei Weinbau studiert, ich habe Weinbau an der Mosel, Whisky habe ich getrunken, Gin lieb ich auch sehr, aber Rum war immer, nee, wirklich. Als würde ich heute noch die Birne von damals spüren. Und dann war ich in der Bayleaf Bar, die gibt's leider nicht mehr. Die war früher unter dem Ochs und Klee im Rheinauhafen. Mittlerweile ist der Barchef im neuen Race, das eröffnet jetzt am Freitag. Und der Mike sagte irgendwann, Carsten, echt, du musst mal rumtrinken. Du kannst nicht nur so einen Bogen rummachen, das geht nicht. Wirklich, du hast keine Ahnung. Probier das doch mal. Fing er an, mir Rum-Cocktails zu geben. Und die fand ich super. Mhm. Und dachte, okay, da ist was dran. Und dann habe ich den Rum auch pur probiert. Und hatte einige sehr schöne da. Und plötzlich merkte ich, was für eine faszinierende Welt das ist. Und es hat mich also direkt gefangen genommen. Und ich dachte, okay, ich will mehr wissen. Ich will darüber schreiben. Ich muss das probieren. Ich habe dann sehr viel Rum probieren müssen. Und ich habe mir aber letztes Jahr so einen Rum-Adventskalender gekauft. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber jeden Tag gibt es dann so ein kleines Fläschchen Rum. Ja. Das war ein sehr schöner Advent. Ja. Kaum noch Erinnerungen daran, aber der war schön. Man muss tatsächlich viel probieren, weil das Thema Rum extrem kompliziert ist. Also auch wenn ich es vergleiche jetzt mit Gin oder Whisky, Rum ist chaotisch. Also jedes Land macht so ein bisschen komplett, was sie wollen. Die Grundzutat ist zwar grundsätzlich dieselbe, nämlich Zuckerrohr, aber dann gibt es schon Zuckerrohrsaft, es gibt Zuckerrohrsirup, es gibt Melasse. Melasse ist also das, was übrig bleibt, wenn man allen Zucker eigentlich rausgeholt hat für die Zuckerproduktion. So eine dunkle, zähe Masse. Und früher hat man die eigentlich aufs Feld gebracht als Dünger oder hat damit Vieh gefüttert. Und irgendwann dann haben die Sklaven angefangen, weil die haben den bekommen, daraus tatsächlich etwas zu brennen. Und so ist der Rum entstanden, eigentlich als Sklavengetränk, die Krux der Geschichte war. Das wurde immer beliebter. Irgendwann haben die Plantagenbesitzer gemerkt, sie können damit Geld machen und brauchten dann noch mehr Zuckerrohrplantagen und noch mehr Sklaven. Ja, das war dann echt eine unglückliche Entwicklung. Wenn Sie Rum probieren, es gibt verschiedene Stile. Es gibt einen englischen, einen spanischen, einen französischen. Es gibt Rum, der mit Gewürzen angereichert wird, mit Aromaten. Es gibt Rum, der in den klassischen Brennblasen hergestellt wird. Die kennen Sie vom Whisky, die sehen so aus wie Zwiebeln. Und dann gibt es aber auch die Kolumnenmethode, die ist viel, viel effektiver. Da können Sie eine Million Liter Alkohol am Tag tatsächlich erstellen. Dann gibt es Brennblasen aus Holz. Und als ich das las, das ist ja völliger Blödsinn, Brennblasen aus Holz, wie soll denn das gehen? Aber tatsächlich, es gibt Brennblasen aus Holz, in denen Rum erzeugt wird. Also ein Riesenthema. Der Roman beginnt in Deutschlands Rumhauptstadt. Und auch als ich das gelesen hatte, Deutschland hat eine Rumhauptstadt, dachte ich, wieso? Ne? Und welche? Ja. Und man wird jetzt vielleicht erstmal denken, vielleicht so eine der großen Hansestädte, so Hamburg oder Bremen. Tja, es ist Flensburg. Ja. Da haben wir vielleicht viele von uns eher nicht so positive Gedanken daran, an Flensburg. Es ist tatsächlich so, dass Flensburg früher mal 20 Rumhäuser hatte. Und der Hintergrund ist, dass die Stadt zu Dänemark gehörte. Und Dänemark hat tatsächlich Kolonien in der Karibik, also wirklich nur winzige Inseln. Aber die haben dann der Hafen, über den der Zucker umgeschlagen wurde und auch der Rum, das war Flensburg. Und darüber kam die Stadt also zu großem Reichtum und zu ihrem Ruf als Rumhauptstadt. Später waren sie dann nicht mehr Teil Dänemarks und plötzlich gab es auch sehr hohe Zölle auf Rum. Dann lohnte sich das Geschäft nicht mehr. Aber die Flensburger waren sehr, sehr clever. Die haben den Rumverschnitt erfunden. Und das ist das, was viele auch von uns erstmalig getrunken haben und dachten, dass das Rum ist. Oder der gute Pott, ne, oder Hansen. Das ist kein richtiger Rum. Also das ist Rum versetzt mit Neutralalkohol und Wasser. Wenn Sie mal schätzen müssten, was meinen Sie, wie viel Original-Rum muss im Rumverschnitt drin sein, gesetzlich? Prozentmäßig, so circa 20, 10, das ist schon, ja. Ich hatte auch 20 gedacht, es sind tatsächlich 5%. Ja, und trotzdem schmeckt das Ganze nach Rum, weil dieser Rum, den die benutzen, den kann man pur nicht trinken, der hat so viele Ester. Ester ist also das Geheimnis, warum je mehr Ester, desto mehr Aromen. Und der wird so hergestellt, dass er extra für Deutschland hergestellt wird, um dieses Gemisch zu produzieren. Heutzutage kriegen die Flensburger ihren Rum aus Jamaika. Es gibt nur noch 2 Rumhäuser in Flensburg und deswegen spielt der Großteil der Handlung auf Jamaika. Meine Hauptfigur heißt Martin Störtebecker, ist nicht verwandt mit dem berühmten Freibeuter, verdient sein Geld aber auch als Pirat quasi, denn er macht Kindergeburtstage zum Thema Piratenleben. Also er hat sich in seinem Garten so ein großes Piratenschiff aus Holz gebaut und verkleidet sich dann noch immer. Die Kinder sagen immer, er sieht aus wie Captain Igloo. hat auch immer eine Piratenmütze auf und der macht sich jetzt auf eine Reise mit 72 Jahren. Und zwar reist er nach Jamaika, weil sein Bruder, sein jüngerer Bruder Christian, vor 20 Jahren nach Jamaika gereist ist und da verschollen ist. Also nach 2 Monaten hat man nichts mehr von ihm gehört. Es kann sein, dass der verunglückt ist, es kann sein, dass er ermordet wurde, es kann sein, dass er den Kontakt zu seiner Familie einfach abgebrochen hat. Auf jeden Fall macht ihn das jetzt an. Und er hat so einen Zettel, wo drauf steht, wo sein Bruder damals war, bei welchen Distilleries und bei welchen Touristenattraktionen. Und eine der ersten Distilleries, wo er war, ist Hampton, sehr, sehr berühmte Distillery auf Jamaika. Und da spielt die erste Szene von 2, die ich heute vorlesen werde. Die weitere Person, die man dann noch kennenlernt, ist Babe. Das ist eine junge Taxifahrerin, 19 Jahre alt. Die hat sich seiner angenommen und dem Kellermeister, Keller ist es nicht, aber die Funktion ist es eigentlich Siggi, der ist so ein bisschen die gute Seele von Hampton. Ein süßer Geruch lag bei Hampton in der Luft, als wäre die Welt hier mit Akazienhonig bestrichen. Da hinten in dem Pavillon gibt's Rumpunsch zur Begrüßung, erklärte Babe und ging schnellen Schrittes vor. Ist noch ein bisschen früh dafür, oder? Es ist früh am Morgen. Also mit der Einstellung kommst du hier nicht weit. Babe lachte. Alle auf Hampton Estate sind voll stolz auf ihren Rum. Du beleidigst sie, wenn du nichts trinkst. Und ich erfreue sie, wenn ich mich ins Koma saufe? Ganz genau. Jetzt hast du es endlich verstanden. Sie waren am Pavillon angekommen, wo sie eine Mitarbeiterin von Hampton freundlich begrüßte und auf die bereitstehenden Gläser mit Rumpunsch wies. Babe griff sich 2 und reichte Martin eines davon. Willkommen auf Jamaika! Dann stießen sie an. Martin hatte sich in seinem Leben noch nie mehr als Flensburger gefühlt, als hier in diesem tropischen Park, in dem Bougainvillea, wissen Sie, wenn man das schreibt, ist das vollkommen egal, ob man das ausspricht. Bougainvillea. In dem schöne Blumen in ausrangierten Rumfässern wuchsen. Ich glaube, in der nächsten Auflage werden da schöne Blumen. Ich glaube, aufgeregt schreiend näherten sich 3 Pfaue. Das sah aus, als hätten sie eine Angriffsformation eingenommen. Wollen wir reingehen? Fragte Babe. Unbedingt. Babe setzte einen der blauen Helme auf, die für Besucher bereit lagen, und nötigte Martin, seine Kapitänsmütze gegen einen davon einzutauschen, was dieser nach angemessenem Grummeln tat. Zu Hampton Estate gehörte auch ein prachtvolles Herrenhaus, das eine Art Museum zu sein schien. Es sah gleichermaßen einladend wie einschüchternd aus. Martin und Babe gingen daran vorbei in die Distillery, die wie eine riesige alte Autowerkstatt wirkte. Die Bottiche waren weiß getüncht, aber die Farbe war an etlichen Stellen abgeplatzt, die Holzfässer ordentlich angeschrammelt. Ein Mann stand an einem der sicher 100 Maischebottiche, die mindestens 10.000 Liter fassen mussten, und hob gerade den Holzdeckel empor. Sofort schwirrten hunderte kleiner Fliegen um ihn, was ihn aber nicht zu stören schien. Seine Haut war von so dunklem Schwarz wie der irre süße Lakritzlikör von Johansen in Flensburg. Der Mann schnupperte an der Flüssigkeit, in der große grüne Früchte schwammen, und nickte zufrieden. Martin kam der großgewachsene Jamaikaner wie ein Alchemist alten Schlages vor, der ein magisches Gebräu überwachte. One love, Siggy. One love, Babe. Ist das dein Deutscher? Er schaute grimmig zu Martin. Ey, erwiderte Babe, das ist ja. So viel hatte Martin vom Patois schon aufgeschnappt, dieser merkwürdigen Sprache, die einen so angenehmen Klang hatte, rhythmisch und kraftvoll. Aus Siggis Mund hörte es sich allerdings sehr hart an. Er musterte Martin eindringlich. Bist sicher hier, um was zu trinken, ne? Echten jamaikanischen Rum? Auch, natürlich, sehr gern, antwortete Martin. Ein Rum, der nicht nur hier gebrannt, sondern auch hier gelagert ist, ist nämlich ganz was Besonderes, ne? Ihr Europäer, ihr lasst die Fässer gern bei euch reifen und schreibt dann großkotzig Continental drauf. Aber nicht bei uns hier, hä? Nicht bei Hampton. Das ist 100% Jamaika, vom Brennen bis zur Füllung. In Flensburg lagern wir schon seit Jahrhunderten. Das kann man nicht vergleichen, unterbrach ihn Sigi. Das ist wie mit Hundejahren und Menschenjahren. Sieben Jahre Reifung hier sind wie 25 Jahre in Europa, jawohl, so sieht's aus. Sigi trat sehr nah zu ihm. Das Weiß in seinen Augen schien zu funkeln. Martin spürte eine Feindseligkeit, die er so auf Jamaika noch nicht erlebt hatte. Wir machen den Rum noch genauso wie vor 200 Jahren, mit Pimento, also Jamaika-Pfeffer in der Melasse. Und als eine von ausgesprochen wenigen Distilleries verwenden wir die Rückstände, die bei der Destillation und während der Gärung am Boden der Brennblase anfallen. Wir nennen diese dunkle, dicke Flüssigkeit Danda, die ist da hinten drin und da auch und da. Das ergibt einen besonderen Rum mit viel Ester. Der Estergehalt in unseren Rums ist so hoch, dass manche von ihnen als Aroma für die Lebensmittelindustrie verwendet werden, zum Beispiel für Eis. Das ist der Geruch von überreifer Banane, das Funkiness. Das ist Jamaika. Sigi nickte. Wir arbeiten aber nicht nur mit Danda-Ketten. Wir arbeiten auch mit Mark. Das ist ein Mix aus sämtlichen Resten, die hier so anfallen. Ein Teil davon bewahren wir draußen in der Grube auf, ungefähr die Größe von einem Grabparty, die ist mit Stroh bedeckt. Da gedeihen die Mikroorganismen weiter. Und die geben wir dann in die Maische. Da hinten steht was von dem Zeug. Sigi zeigte auf einen Behälter mit dunkler Flüssigkeit, die an der Oberfläche Blasen warf. Als sie näher kam, stank es gotterbärmlich. Da sind Zuckerrohrreste drin, tote Hefen und irre viele Säuren. Ja, aber keine toten Fledermäuse, oder Ziegenköpfe. Egal, was die Leute erzählen. Im Prozess der Destillation sorgt der Mark für Ester und für Geschmack. Das mit den Fledermäusen ist nicht unbedingt richtig so. Also es wurde tatsächlich den Leuten gerne nachgesagt. Nun muss man sagen, die fliegen da einfach rum. Und da sind eben 100 Maischebottiche und die sind offen. Also, dass da abends mal eine Fledermaus reinfliegt, ist nicht ausgeschlossen. Also, wenn Sie so einen leichten Fledermausgeschmack haben, wissen Sie, woher der kommt. War mal ein anderer Deutscher hier und hat sich nach all dem erkundigt. Es kommen immer wieder welche. Wann soll er denn da gewesen sein? Vor 20 Jahren. Sigi lachte. Er wird viel gefragt haben, fuhr Martin fort. Er wird dich total gelöchert haben. Martin holte sein Portemonnaie hervor, in dessen Sichtfenster ein Foto von Christian steckte. Das ist er. Sah damals ein bisschen aus wie Bob Marley. Also, wenn er weiß und blond gewesen wäre. Sigi schaute sich das Foto nur kurz an und drehte den Kopf dann weg, als hätte er eine klaffende Wunde gesehen. »Kenne ich nicht, geht weg.« »Aber«, begann Babe, »ich muss arbeiten«, sagte Sigi. »Licke Moore«, das bedeutete wohl auf Wiedersehen, denn er drehte sich weg von ihnen und verließ die Halle. »Irgendwas stimmt nicht mit ihm. So habe ich ihn noch nie erlebt«, sagte Babe. »Es tut mir leid.« »Mir nicht«, dachte Martin. Sigi hatte Christian auf dem Foto erkannt. Da war er sich sicher. Aber heute würden sie bei ihm nicht mehr weiterkommen. Ja, das ist der erste Besuch bei Hampton. Und eine schwierige Aufgabe bei diesem Roman war für mich die Recherche. Weil normalerweise bei allen meinen Romanen, und es sind jetzt über 20 mittlerweile, bin ich vor Ort gewesen. Das ist mir immer total wichtig. Ich gehe dahin, ich habe dann auch noch nicht die Handlung im Kopf, sondern ich lasse mich inspirieren. Ich will den Ort in mich aufnehmen und dann denken, okay, hier könnte der Mörder wohnen, das ist doch schön. Das ist ein super Platz, um jemanden zu ermorden. Und so baut sich das dann zusammen. Ich hatte insgesamt 3 Reisen nach Jamaika geplant. Die erste war komplett mit Hotels, Fahrtstrecken, alles ausgearbeitet, teilweise schon bezahlt. Corona, dachte ich, das wird ja nicht lange dauern. Fährst du halt im Herbst. Die nächste Reise gebucht, die war sehr ähnlich. Ich hatte die dann noch erweitert, auch wieder alles gebucht, umgebucht. Heidenarbeit, wirklich. Ja, aber Corona ging ja nicht weg. habe ich gedacht, gut, machst eine dritte Reise. Die habe ich dann aber nicht mehr fest gebucht. Die habe ich nur eingeplant. Und irgendwann musste ich begreifen, du kommst da nicht hin. Es wird nicht gehen. Und dann habe ich halt wie ein Irrer recherchiert. Also ich recherchiere eh viel, aber diesmal noch mehr. Ich habe alles gelesen, was ich lesen konnte. Wie gesagt, viel rumgetrunken. Ich habe mir alles angeguckt, was es gibt. Es gibt sogar ein Rumstück vom Ohnsorgtheater. Sogar das habe ich mir angeguckt. Ich dachte, vielleicht kannst du es einbauen. Ging aber nicht. Und was mir wirklich, was mich gerettet hat, in dieser, also waren YouTube-Videos, und zwar nicht die, also vor 10 Jahren wäre es nicht möglich gewesen, weil diese offiziellen Videos bringen Ihnen gar nichts. Da sieht alles super aus, da scheint immer die Sonne, es sind immer nur die schönsten Ecken, können Sie für den Krimi vergessen. Aber mittlerweile gibt es ja unzählige Videos, die glauben ja nicht, was sie alles in YouTube finden können, was und warum die Leute das online stellen. Also bei Hemden ist es so, es gibt vorher noch eine halbe Seite, wo ich beschreibe, wie die zu Hemden fahren. Ich habe im Internet ernsthaft ein Video gefunden, wo jemand 20 Minuten aus dem Auto mit Wackelbildern filmt, wie er zu Hemden fährt. Warum? Ich weiß es nicht. Aber der Vorteil war, ich konnte die Strecke genau beschreiben. Ne? Hab das dann auch so gemacht. Und so war das bei vielen Sachen. Das sind teilweise Videos, die haben unter 100 Klicks. Das guckt sich auch kein Mensch an. Ne? Und man muss dann sehr genau sehr viele Wörter wählen und dann kriegt man genau das, was man sucht. Also es war so ein bisschen das Karl-May-Gefühl für mich jetzt, als ich das geschrieben habe. Damit zur letzten Szene von mir und auch für den heutigen Abend. Die fahren jetzt nochmal zurück zu Hampton. Die sind also fast schon in Kingston. Das sind so 2,5 Stunden Fahrt. Das ist richtig viel. Die Insel ist viel größer, als man denkt. Und der Martin begreift, dass er seine Mütze verloren hat, die für ihn große Bedeutung hat. Und deswegen fahren die wieder zurück. Vielleicht erinnern Sie sich, der musste so einen blauen Helm aufsetzen. Den muss man bei den Führungen immer aufsetzen, aus Sicherheitsgründen. Und jetzt fahren sie halt zurück, um diese Kapitänsmütze, die ihm so wichtig ist, wiederzuholen. Und da steigen wir nochmal ein. Auf dem Rückweg zu Hampton sprachen sie miteinander über die Mütze und ihre Geschichte. Martins Bruder hatte sie ihm geschenkt, ein wenig als Scherz, weil Martin die Idee gehabt hatte, Piratenabenteuer für Kinder zu veranstalten. Babe wollte alles darüber wissen. Schließlich sei die jamaikanische Stadt Port Royal einst ein legendäres Piratennest gewesen und sie dadurch eine echte Piratenbraut. Um das zu unterstreichen, sprach sie eine Oktave tiefer und raunte Harr, Harr, Harr. Martin grinste in seinen Bart. Das machten die Kinder in Deutschland auch immer. Jetzt, wo er von zu Hause erzählte, merkte Martin erst, wie stark sein Heimweh war. Er war froh, als er bei Hampton aussteigen und frische Luft schnappen konnte. Aber die Kapitänsmütze lag nicht bei den Helmen. »Lass uns drinnen fragen, wer sie weggeräumt hat«, sagte Babe. »Vielleicht läuft jetzt noch irgendein Typ von Hampton damit rum.« In der Distillery lief allerdings niemand mit einer deutschen Kapitänsmütze herum und es wusste auch keiner, wer sie genommen haben konnte. »Ich werde Siggi bitten, sich für uns umzuhören«, sagte Babe. »Der treibt die Mütze schon wieder auf.« Sie ging in die Halle, wo Siggi eben die Maischefässer begutachtet hatte. »Siggi«, rief Babe, »ich bin's nochmal. Wo steckst du?« Aus der Nebenhalle waren laute Männerstimmen zu hören. Das passt sogar fast, ne? Ja. Super, genau getimt. Ja. Ein Radio dudelte und in einigen Bottichen blubberte es, aber in dieser speziellen Hampton-Symphonie war keine Antwort von Siggi zu vernehmen. Es war auch niemand zu sehen. »Nicht, dass er kopfüber in einen Bottich gefallen ist«, sagte Babe grinsend. »Vielleicht liegt er besoffen in einer Ecke.« »Nicht Siggi! Der ist bei der Arbeit total deutsch, also gewissenhaft. Und sowieso wird er nie was trinken. Er ist doch Rastafari. Was er probiert, spuckt er danach wieder auf den Boden.« Eigentlich arbeiten Rastafaris überhaupt nicht in der Rumindustrie. Rum ist für sie Babylon. Aber in diesem einen Punkt macht Siggi eine Ausnahme. Ich gehe rechts runter und suche ihn und du guckst links, okay? So machen wir das. Martin schaute nun noch genauer, wohin er trat. Dadurch merkte er allerdings nicht mehr richtig, wohin er ging. Weil viele der Bottich-Holzungetüme für ihn gleich aussahen, kam ihm die Halle mehr und mehr vor wie ein Labyrinth. Ein Poltern erklang. Martin lief in die Richtung, aus der es gekommen war, zwischen zwei eng nebeneinander stehenden Bottichen hindurch. Am Ende des schmalen Gangs befand sich eine Wand aus Wellblech, die unter seinen Schritten erzitterte und leicht schepperte. Nur wenig Licht drang hier hin, aber es reichte, um zu erkennen, wer leblos davor lag. Siggi. Seine Augen waren nicht mehr zu sehen, denn dort, wo sie sein sollten, befanden sich tiefe Einschusslöcher. Wie rote Tränen quoll Blut aus ihnen. Der Geruch von Blei lag in der Luft. Die Schüsse mussten gerade erst abgefeuert worden sein. Doch nichts war zu hören gewesen. Das bekam er nur mit Schalldämpfer hin. Martin blickte hinter sich. Da das Blut noch floss, konnte der Mörder nicht weit sein. »Babe!« Martins Stimme wurde lauter. »Babe! Ist alles gut bei dir?« Vorsichtig trat er zwischen den beiden Bottichen hervor und blickte sich um. »Verdammt! Welche Nummer wählte man für die Polizei auf Jamaika?« Plötzlich waren da Schritte, vorsichtig gesetzt, aber schwer. Der Boden ließ keine Stille zu. Jede Sekunde konnte der Mörder bei ihm sein. Oder bei Babe. Falls er das nicht schon längst gewesen war. Es gab nur eine Möglichkeit, ihr Zeit zu verschaffen. Er trat hinaus auf den Gang. Lass das Mädchen in Ruhe! Und schieß auf mich, du Mistkerl! Er hatte ohnehin nicht mehr viel Lebenszeit. Ganz im Gegensatz zu Babe. Eigentlich hatte er sich immer gewünscht, im Schlaf zu sterben, nach einem opulenten Mahl mit viel Rum. Bloß nicht lange dahinsiechen. Eine Kugel wäre auch schnell. Es war vielleicht nicht die schlechteste Art zu gehen. Hier! Ich bin hier! Martin hörte nicht, wie der Schuss abgefeuert wurde, aber er schlug in den Bottich links von ihm ein, nur zwei Handbreit von seinem Kopf entfernt. Rum spritzte wie eine Fontäne aus dem Einschussloch, dann splitterte der ganze Bottich und die Welle riss Martin von den Beinen. Wieder erklangen Schritte, jetzt hastiger, lauter. Eine Metalltür schlug zu. Martin sah mehrere Arbeiter auf sich zulaufen. »Was ist denn los?« fragte einer von ihnen. »Hey, Scheiße, was hast du mit dem Bottich gemacht?« »Babe! Hat jemand Babe gesehen?« Ich weiß jetzt nicht, wie nah die Nachbarn hier dran wohnen. Vielleicht erfahren wir es heute noch. Rief Martin in Panik und stand mühsam wieder auf. Als er keine Antwort erhielt, hastete er los, quer durch die Halle. Immer wieder rief er sie, aber er erhielt keine Antwort. Er blickte in dunkle Winkel, Ecken und schmale Zwischenräume, obwohl Babe in viele davon überhaupt nicht gepasst hätte. Dann sah er ihren wilden Haarschopf. Babe lag neben einem riesigen Bottich, wie Siggi, auf dem Boden zusammengesunken, ein Segel ohne Wind. Martin kniete sich zu ihr und nahm ihr Handgelenk, versuchte sich darauf zu konzentrieren, den Puls zu fühlen, aber sein eigener schlug so hart und schnell, dass er kaum etwas anderes wahrnahm. Es gab keine Einschusslöcher anstelle ihrer Augen, keine Tränen aus Blut. Martin atmete durch. Sie musste niedergeschlagen worden sein und war nun bewusstlos. Hinter ihm hörte er, wie jemand die Polizei anrief. »Und den Notarzt!« brüllte er so laut, dass Babe wieder zu Bewusstsein kam. »Holst du mir was rum?« fragte sie, die Stimme so dünn, als würden einige Prozent fehlen. Martin lächelte glücklich, aber sein Puls beruhigte sich nicht. Denn der Anblick von Siggi war nicht nur schockierend gewesen, weil er tot war, sondern auch, weil Siggi in seinen verkrampften Händen die Kapitänsmütze gehalten hatte. Danke, bis hierhin. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank.